Es ist Sonntag, der 28. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Er ist Jurist, er ist Journalist und vor allem ist er einer der RAF-Experten in Deutschland. Er hat mal Aktenzeichen XY moderiert und wir kennen uns, lang ist es her, als er beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart war. Herzlich willkommen, Butz Peters.
Herzlichen Dank für die Einladung, Wolfgang Heim.
Butz, Daniela Klette ist seit 2 Monaten in Untersuchungshaft. Wo bitte sind Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub?
Das ist im Augenblick eine sehr, sehr spannende Frage für die Ermittler. Wenn man es genau nimmt, ist das seit 30 Jahren eine spannende Frage. Also es ist nicht ernsthaft damit zu rechnen, dass Burkhard Garweg noch in Berlin ist. Überall sind seine Bilder zu sehen, es sei denn, er sitzt mutterseelenallein in irgendeinem Keller. Das ist aber unwahrscheinlich, wenn man seinen Fluchtweg kennt. Und Ernst Volker Staub, da weiß man praktisch gar nichts im Augenblick drüber.
Haben die Ermittlungsbehörden irgendeine Ahnung, wohin sich Garweg hätte absetzen können?
Im Prinzip ist alles möglich, weil er ist ja gewarnt worden von Daniela Klette in dem Augenblick, als sie verhaftet werden sollte. Und wenn man sich anguckt von Berlin aus, dann ist man in wenigen Stunden in München, in wenigen oder einigen Stunden mehr ist man dann in Spanien, in Portugal. Also niemand weiß es, aber es spricht von der Logik alles dafür, dass er kurzzeitig Reis ausgenommen hat, bevor auch bekannt war, dass Daniela Klette gefasst worden war. Ja, und Schlagwort hatte ich gesagt, über alle Berge ist.
Ja, kann es denn sein, dass es auch Sinn machen würde, wenn die Ermittlungsbehörden Richtung Osten gucken? Da gibt es ein Land namens Russland, das ja schon die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen aufgenommen hat.
Alles ist denkbar, nichts ist ausgeschlossen. Allerdings fällt es mir ein bisschen schwer vorzustellen, dass Putin nach all dem Trouble, den er da hat, auch noch einen deutschen ehemaligen Terroristen mutmaßlich eine Zufluchtsstätte bieten würde. Mhm. Allerdings, man muss auch ganz klar sagen, in der Vergangenheit hat es das gegeben. Ich möchte daran erinnern, dass im Jahr 1980 10 RAF-Aussteiger in der DDR untergekommen sind, mit Wissen von Erich Mielke, dem Minister für Staatssicherheit, und auch mit dem Wissen von Staatschef Erich Honecker.
Lass uns, Butz, über Ernst Volker Staub sprechen. Das ist der Mann, den du aktuell für die Zeitschrift Cicero porträtiert hast. Er ist in jedem Fall mit fast 70 Jahren der Älteste. Kann man sagen, er ist in jedem Fall von den dreien auch der Intelligenteste und der Cleverste?
Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Er hat ein ungemeines Know-how. Er hat schon mit 20 abgetaucht, ein Jahr in Bremen gelebt, ist dann später zur RAF gestoßen, zur zweiten Generation, ist dort gefasst worden im Jahr 1984 in Frankfurt, sozusagen bei dem letzten Aufgebot. Und nachdem er seine Haft verbüßt hatte, 4 Jahre wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, da ist er nach 1,5 Jahren, in denen sich in der Hafenstraße aufgehalten hat und auch im RAF-Umfeld, in der Szene in Wiesbaden, ist er zur 3. RAF-Generation abgetaucht. Das haben die Ermittler relativ schnell mitbekommen. Und so läuft seit 1991, also seit über 30 Jahren, die Fahndung nach ihm.
Ein paar Jahre noch mal zurückgegangen zu dieser Verhaftung 1984 in Frankfurt, bei dem ja ein paar andere RAF-Leute auch hochgenommen wurden. Da hat man ein sogenanntes Pharaonengrab entdeckt. Was heißt das?
Es gab dort über 7000 Seiten Papier mit einer Reihe von Ausspähunterlagen. Beispielsweise war dort zu lesen aus einer Zeitschrift über Ernst Zimmermann, seine Vita, der Vorsitzende der MTU, also eines Turbinenherstellers. Und er wurde dann von der 3. RAF-Generation am 1. Februar 1985 ermordet. Und auch über Alfred Herrhausen, der ein paar Jahre später, es war 1989, von der RAF in den Tod gebombt wurde, fand man da Unterlagen. Also klassische Ausspähunterlagen, die die RAF immer gefertigt hat, mit Blick auf ihre Opfer. Und es waren damals immer hunderte von Personen ausgespäht worden, teilweise auch nur von der Papierlage her. Und dann hat man sich halt die rausgepickt, die man ermorden wollte.
Ja. Du hast schon gesagt, also 4 Jahre Gefängnis, dann ist er freigekommen, ist in der Hafenstraße aufgetaucht und relativ rasch dann wieder untergetaucht. Ist auch in diesem Zeitrahmen mit Daniela Klette zusammengekommen und es hieß ja auch immer in der Berichterstattung, die seien zumindest mal eine Zeit lang ein Paar gewesen.
Ja, also Daniela Klette kam ja aus Karlsruhe, ist dann in relativ jungen Jahren, nämlich in der Studentenzeit, nach Wiesbaden gekommen, war im RAF-Umfeld, hat sich engagiert bei der Roten Hilfe, die sich damals auch um mutmaßliche RAF-Mitglieder und verurteilte RAF-Mitglieder gekümmert hat. Dort erfolgte die Radikalisierung und zusammen mit Ernst Volker Staub ist sie in der Hamburger Hafenstraße aufgetaucht und dort traf man dann auch den Dritten im Bunde in der Hamburger Hafenstraße und ja, so entstand dieses Trio.
Wobei Garweg aus einer Familie kommt, Vater glaube ich Anatomieprofessor, also ein gut bürgerlicher Hintergrund. Im Falle von Daniela Klette glaube ich war es ähnlich, die Mutter war Zahnärztin. Gleichwohl in beiden Fällen diese frühe Radikalisierung. Warum?
Ja, das ist, glaube ich, heutzutage schwer nachzuvollziehen. Es gab damals viele Bürgerkinder. Sie litten unter dem, was festgestellt worden war im Laufe der Jahre. Das war beispielsweise das Dritte Reich, das, wie Sie meinten, nicht aufbereitete Dritte Reich. Das waren die Gräueltaten in Auschwitz und anderswo. Das war der Vietnamkrieg. Das war, wie Sie meinten, die soziale Ungerechtigkeit in der BRD, wie sie das nannten. Es war der Vorwurf, dass RAF-Häftlinge gefoltert würden durch Isolation. Also da war relativ viel im Topf und das Verrückte ist ja, dass die RAF, die letzten Endes, die, ich sag mal schlagwortartig, die Arbeiter befreien wollte, weil sie alles treiben wollte in Richtung Sozialismus, dass die weitgehend aus Bürgerkindern bestanden hat, die jetzt sozusagen an ihrer gemachten Position verzweifeln und deswegen einfach ein anderes System haben wollten.
Ist denn im Fall von diesen dreien, also Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette, ist denn für die Ermittlungsbehörden klar ersichtlich, was die zu RAF-Zeiten konkret getan haben?
Das ist im Augenblick noch nicht abschließend klar. Es sind insgesamt 5 Taten noch passiert, nachdem die drei sich, so der Stand der Ermittler, der RAF angeschlossen haben. Man hat von ihnen DNA-Material gefunden in Weiterstadt. Weiterstadt, das war ja Anfang der 90er Jahre, die in Anführungszeichen erste Knastsprengung in dieser Republik. Weiterstadt, die JVA, war kurz vor der Einweihung und wenige Tage davor kletterten 4 Personen mit Strickleitern über die 6 Meter hohe Mauer, nahmen 10 Wachleute gefangen, brachten die raus mit einem Transporter, stellten den Transporter mehrere hundert Meter entfernt ab und sprengten mit 200 Kilogramm Sprengstoff die nagelneue Haftanstalt in die Luft, ein Schaden von 123 Millionen Mark. Ja. Und damit hoffte die RAF, das war das Ziel dieses Anschlags, auf Sympathien bei Häftlingen, vor allem aus dem linksextremistischen Umfeld.
Du hast den Mord an Alfred Herrhausen im November 1989 schon angesprochen. 2 Jahre später der Mord am Treuhandchef Rohwedder. Können die Ermittlungsbehörden eigentlich eine klare und eindeutige Verbindung ziehen zu Klette, Garweg und Staub?
Nach alledem, was bislang bekannt ist, nicht. Denn der Mord an Alfred Herrhausen, 30. November 1989, erfolgte vor dem Abtauchen des Trios. Aber natürlich ist nicht ausgeschlossen, da waren ja mindestens 5 Personen an den Ausspäharbeiten beteiligt, wie festgestellt wurde, dass sie möglicherweise, bevor sie abgetaucht waren, dort schon mit ausgespäht haben, die Wegstrecke. Aber dafür gibt es bislang keine tatsachengestützten Anhaltspunkte. Und wer bei Detlef Carsten Rohwedder mit von der Partie gewesen ist, ist unklar. Es war ja damals der Treuhandchef. Es gab damals eine große Bewegung in der linken Szene gegen die Treuhand, die im Osten Zehntausende von Arbeitsplätzen abbauen wollte. Und da hat dann, Rohwedder wohnte noch in Düsseldorf und da hat ein Scharfschütze ihn aus 80 Metern Entfernung erschossen. Die Ermittler sind später davon ausgegangen, dass das Kommando mindestens aus 3 Personen bestanden hat. Und man hat durch das Weiterentwickeln der DNA, also des genetischen Fingerabdrucks, 10 Jahre nach der Tat feststellen können, dass ein Haar, was dort geklebt hat an einem Handtuch von Wolfgang Grams, stammte. Und Wolfgang Grams ist dann ja später 1993 in Bad Kleinen ums Leben gekommen beim Polizeieinsatz. Er hat sich selbst erschossen. Das war damals auch großer Wirbel, aber es steht mittlerweile längst fest, dass er sich da selbst erschossen hat. Also auch da gibt es keinen Nachweis, dass die drei mit dabei gewesen sind. Aber, das ist ganz wichtig, die RAF hat ja auch in der Vergangenheit in Kommandos gearbeitet und die, die bei der RAF gewesen waren, haben in der Regel auch bei der Vorbereitung der Anschläge mitgewirkt. Und gerade auch, wenn man sich nochmal jetzt den Rohwedder-Mord vor Augen hält, da war genau ausgespäht worden, dass er halt am Wochenende dort bei seiner Frau war. Da war genau ausgespäht worden, wo sein Ankleidezimmer ist. Da war genau ausgespäht worden, wann er ins Bett gegangen ist. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Also dafür hat es Personal bedurft. Und diese Personen sind ja bis zum heutigen Tag nicht gefasst worden.
Wie schafft man es, fast 35 Jahre im Untergrund zu leben? Diese Frage stellen sich letztlich alle, die sich für diese RAF-Truppe, für diese Restrentner-Truppe interessieren. Im Falle von Daniela Klette war es ja so, dass sie unter bestimmten Alibi-Namen, die fingen immer mit der oder meistens mit dem Vornamen Claudia an, dass sie es zumindest 20 Jahre in einer Wohnung, in einer Sozialwohnung, 40 Quadratmeter in Berlin-Kreuzberg gebracht hat, eine Art von fast öffentlichem Leben zu führen, mit fotografierten Blumen auf Facebook, mit Nachbarschaften, Hilfe für Kinder, also letztlich eine Art von Leben, das man von außen betrachtet, den ja nie zugeschrieben hätte.
Mhm. Also das sind die vergangenen 20 Jahre und in der Tat ist es verblüffend, dass Daniela Klette, von ihr hingen ja Fotos überall in Polizeistationen, in Rathäusern, auf Ordnungsämtern und dass niemand auf die Idee gekommen ist, dass die Frau, die dort rumläuft, die gesuchte Daniela Klette sein könnte. Ihr ist es wunderbar gelungen, dort so zu leben, dass sie keinen Verdacht erweckt hat. Mich überrascht vor allem, dass ja die Fotos von ihr, die ausgehangen haben, gar nicht so weit von dem entfernt ist, wie sie dann bei ihrer Festnahme ausgesehen hat. Klar, sie war älter geworden, aber man hätte schon sagen können, dass es ein und dieselbe ist. Wie bei allen, die abtauchen, das gilt übrigens für das NSU-Trio ganz genauso, sind vier Kriterien entscheidend, dass es funktioniert. Das erste ist, man braucht eine Wohnung. Auf eigenen Namen kann man keine Wohnung mehr mieten, deswegen schlüpft man gerne, wie das heißt in der Branche, in bestehende Mietverhältnisse ein. Das hat die RAF entwickelt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man braucht Papiere, die eigenen gehen nicht mehr. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat Papiere ausgestellt auf eine Identität, die es gar nicht gibt. Wesentlich beliebter ist es, eine Identität anzunehmen, die ein anderer hat. So haben beispielsweise beim NSU den beiden Uwes, aber auch Beate Zschäpe, Gesinnungsgenossen, Papiere zur Verfügung gestellt von sich. Dann braucht man Geld. Beim NSU wissen wir, es hat ein Dutzend Überfälle gegeben, Raubüberfälle. Dadurch hat der NSU die finanziellen Rücklagen geschaffen, damit auch die Akteure, die waren ja über 12 Jahre im Untergrund, dass die Akteure nicht arbeiten brauchten. Nach ihnen wurde ja gesucht, so konnten sie so weiterleben. Und dann der vierte und ganz entscheidende Punkt, das ist die gelebte Identität. Und das hat Daniela Klette ja, wie die ihre Nachbarn mitgeteilt haben, wunderbar hinbekommen, weil sie sagte, ich arbeite als Sozialpädagogin, fahre mit dem Fahrrad morgens zur Arbeit, komme nachmittags wieder zurück, habe aber keinen Fulltime-Job. Dann hat sie angeboten Kindern Nachhilfe, dann hat sie als Hundehalterin mit anderen Hundehaltern nett geplaudert. Also niemand ist auf die Idee gekommen, dass es sich dabei um eine gesuchte, mutmaßliche Terroristin handeln kann. Ja. Das heißt, sie hat ihre Rolle aus ihrer Sicht 1A gespielt, bis dann der eine Hinweis gekommen ist im vergangenen Jahr.
Ja, und dieses Nichterkennen über einen so langen Zeitraum wirft natürlich auch Fragen an die Sicherheitsbehörden auf. Auch vor dem Hintergrund, es hat ja Ende letzten Jahres einen NDR-Podcast gegeben, bei dem es ein IT-Experte, ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde geschafft hat, mit einem Gesichtserkennungsprogramm rauszukriegen, dass eine Person, die da letztlich eine Art von südamerikanischem Tanz frönt, genau diese gesuchte Daniela Klette ist, von der es diese Fahndungsfotos eben schon immer gegeben hat.
Ja, verblüffend ist, dass der Journalist, nachdem das so klar war, nicht weitergemacht hat. Er hat ja gesagt, es sei die Geschichte eines Scheiterns. Er ist da nicht vorangekommen. Aber der andere Aspekt ist natürlich, warum sich die Sicherheitsbehörden nicht auf dieser Technik bedienen. Ist eine Frage an die Sicherheitsbehörden, die ich nicht beantworten möchte. Aber man muss halt sehen, dass da einmal wieder ein ehemaliges RAF-Mitglied von der Entwicklung der Technik überholt worden ist. Wir haben was ganz Ähnliches bei der DNA. Als die RAF zugeschlagen hat, gab es noch gar nicht den genetischen Fingerabdruck. Da ist vieles erst über die Jahre entwickelt worden. Und so konnten Taten aufgeklärt werden, bei denen die RAF-Mitglieder keine Fingerabdrücke hinterlassen hatten. Aber DNA sind völlig andere Spuren. Das können Hautschuppen sein, das kann Schweiß sein. Also kein Mensch kann sich davor abschließend schützen, DNA zu hinterlassen. Und genauso war es mutmaßlich mit den Bildern im Internet. Es war halt zu dem Zeitpunkt, als sie es gemacht hat, jedenfalls für sie nicht vorstellbar, dass eine Identifizierung so möglich ist, wie es dann später geschehen ist.
Burkhard Garweg hat es ja auch hingekriegt, über viele Jahre im Untergrund zu leben, wobei das Wort Untergrund ja eigentlich falsch ist. Es war ja ein fast öffentliches Leben. Auch Garweg hat in Berlin-Friedrichshain Bauwagen an Bauwagen mit anderen zusammen gelebt, galt als Martin der Kümmerer, hatte zwei Hunde, ist mit denen spazieren gegangen, ist zu einem Kiosk gegangen, hat sich dort sein Bier geholt und. Mit anderen Worten, warum haben die, deren Job es ist, solche Leute zu finden, da überhaupt niemals die Spur aufnehmen können?
Also im Untergrund leben ist ja eine Metapher. Das heißt, man lebt ja nicht in einem Seitengewölbe einer U-Bahn-Station, sondern im Untergrund leben heißt, man lebt ganz normal irgendwo, nur unter einer falschen Identität. Und ist es so, dass das Trio sehr genau gewusst hat, wie man konspirativ abtaucht, wie man konspirativ lebt. Es war mit allen Wassern gewaschen und so haben sie es halt verstanden, so zu handeln, dass sie nicht aufgeflogen sind. Eine bislang noch nicht beantwortete Frage ist, wie viel der Personen, die dort in dieser, ja, es ist ein Abstellplatz von Wagen, wie viel Personen da gewusst haben, ob es sich um Burkhard Garweg handelt. Das ist natürlich auch eine relativ schwierige Sache, beweisrechtlich im Strafverfahren, weil jeder von denen wird natürlich auch, wenn er was anderes gewusst hat, erklären, das ist die extremistische Szene. Sie hätten nicht geahnt, wer es ist ja und wie will man das Gegenteil beweisen, es sei denn, es gibt handfeste Beweise. Ich bin sehr gespannt. Da war ja, ich habe mir das angeschaut, da war ja in Berlin-Friedrichshain die Spurensicherung aus Niedersachsen sehr massiv. Da ist vieles beschlagnahmt worden und vielleicht ergibt sich ja daraus auch, dass es dort Mitwisser gegeben hat. Aber ich glaube, dass es sowohl im Fall Klette wie auch im Fall Garweg, ebenso auch im Fall Staub, nicht sehr viele Mitwisser gegeben haben wird, dass die Denke der dritten RAF-Generation war, need to know, also kleine Kreise und nur das Wissen, was direkt nötig war, haben die Personen bekommen. Es waren nur möglichst wenig eingeweiht. Das war ein großer Unterschied zur ersten und zur zweiten Generation. Die hatte zu schnell Akquise betrieben mit den Mitgliedern. Das heißt, da waren eine Silke Meyer-Witt, eine Susanne Albrecht in den Untergrund gegangen, die nach wenigen Monaten schon die Faxen dicke hatten. Und hier glaube ich einfach von dem ganzen Verhalten der dritten Generation, dass man nicht unnütz Leute mit eingebunden hat. Man muss ja auch sehen, das Abtauchen war ja langfristig angelegt. Also die letzte Bluttat der RAF gab es 1993, der RAF hat ihre Auflösung 1998 erklärt und in dem Zeitraum ist dann Daniela Klette ja auch anschließend in Berlin untergetaucht. Und ich glaube, es wäre brandgefährlich aus ihrer Sicht gewesen, wenn sie mehrere Personen da eingeweiht hätte, denn menschliche Beziehungen entwickeln sich. Es kann sein, dass einer eines Tages sagt, nee, ich mache doch eine Meldung. Oder aber die extrem hohe Belohnung, die ausgesetzt war, insgesamt 150.000 Euro. Es sind schon Menschen, also Personen, nach denen die Polizei gesucht hat, für deutlich weniger Geld, hat es auf sie Hinweise gegeben bei der Polizei.
Kann es, Butz, sein, dass die drei, die ja ganz offenkundig in Kontakt zueinander standen, also zumindest Garweg und Klette, dass die intern eine Verabredung hatten, dass im Fall einer oder eine hochgenommen wird, die beiden anderen schnell informiert werden, damit sie, was ja im Falle Garweg auch passiert ist, sie schnell abtauchen können?
Das vermute ich. Also ob das nun ausdrücklich abgesprochen worden ist oder ob da ein Konsens bestanden hat, das weiß ich nicht. Aber gerade das Verhalten von Daniela Klette, als die Polizei da war, vor der Tür stand, noch schnell dem Burkhard Garweg da mitzuteilen, dass sie nun gefasst worden ist, das zeigt ja, dass ihr klar war, dass sie so handeln muss. Also deswegen wird das eine Verständigung, welche Art auch immer, dort gegeben haben.
Kann es sein, dass Daniela Klette, wenn wir uns angucken, was in ihrer Wohnung alles gefunden wurde, dass sie sich auf ein sehr langfristiges Leben in dieser Wohnung und in Berlin eingerichtet hat, mit Gold im, ich glaube, im Wert von einigen 10.000 Euro, 1,2 Kilogramm Bargeld, das an die 200.000 Kilo geht und dazu eben auch noch, wie soll man es formulieren, mit den Relikten der Vergangenheit, Kalaschnikow, Munition, Sturmhaube?
Mit Sicherheit, die Tragödie aller abgetauchten ehemaliger Terroristen ist ja auch aller Krimineller ist ja, dass sie nirgendwo regulär arbeiten können. Das heißt, ich hätte vorhin die vier Kriterien genannt, die für ein erfolgreiches Abtauchen Voraussetzung sind. Das heißt, sie brauchen Geld, um zu überleben. Entweder begehen sie Straftaten, das hatten wir auch schon bei abgetauchten ehemaligen Terroristen, oder aber sie haben so viel Geld, dass sie damit hinkommen. Es gibt ja ein Dutzend Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016, an denen so die Ermittler, das Trio beteiligt war, Beute 2 Millionen. Das Leben im Untergrund ist teuer. Wie viel Geld dort ausgegeben worden ist, ist bislang noch nicht berechnet, noch nicht ausgerechnet worden. Aber es spricht hier alles dafür, wenn man sieht, welche Waffen Daniela Klette dort hatte, auch die Panzerfaust, dass sie davon ausgegangen ist, dass sie möglicherweise die Waffe nochmal benutzen wird. Wann wäre das der Fall gewesen? Die RAF hatte sich ja aufgelöst. Also Terrortaten sind da, wenn man die ganze Geschichte der RAF sieht, nicht zu befürchten gewesen. Aber natürlich, und davon hat das Trio sich ja finanziert, weitere Raubüberfälle. Ja.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Eins noch zu der Frage, was aus denen geworden ist, die dann aus der Haft entlassen wurden. Es gab ja damals dann auch im Zusammenhang mit der Freilassung von Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt die gesellschaftliche Befürchtung, die könnten sozusagen diesen Terror wieder aufnehmen. Und gibt niemanden mehr von der RAF, der inhaftiert ist. Und keiner von denen ist nochmal straffällig geworden. Kann man das so formulieren?
Ja, das kann man formulieren. Eine Einschränkung habe ich vorhin geschildert. Ernst Volker Staub, der ist ja abgetaucht nach der Haftstrafe. Es hat aber auch vieles mit dem Alter zu tun. Die einstigen RAF-Mitglieder sind jetzt weit über 50, 60, 70. Da möchte man nicht mehr Terrorismus betreiben. Aber ein ganz anderer Punkt ist aus meiner Sicht ganz wichtig, wenn man versucht, diese Situation zu analysieren. Die RAF hat ja aufgrund eigener Erkenntnisse sich aufgelöst. Sie hat 1998 erklärt, wir befinden uns in einer Sackgasse. Sie hat gemerkt, dass das Morden nicht weiterhilft. Sie wollte eine Revolution. Sie wollte, dass sich die potenziell revolutionären Massen erheben und dann eine revolutionäre Stimmung entsteht. Was danach passieren sollte, hat die RAF nie gesagt. Das war ihre Ideologieschwäche. Und das Ganze hat nicht funktioniert. Das hat die RAF 28 Jahre nach ihrer Gründung, 1970 gegründet, 1998 die Auflösungserklärung festgestellt und auch so erklärt. Anders, das muss man sehen, im Ausland, da gab es beispielsweise in Frankreich die Action Direct oder die Roten Brigaden in Italien, da gab es die sogenannten polizeilichen Lösungen. Die sind alle verhaftet worden, dann war Schluss aus Ende. Und da weiß man natürlich nicht, ob jemand, weil er verhaftet wurde, später wieder zurückgeht, während hier in Deutschland, und das ist das Bemerkenswerte, die RAF hat gemerkt, die über drei Generationen aktiv war, die 34 Menschen umgebracht hat, sie hat gemerkt, dass ihr Revolutionsmodell nicht funktioniert, hat sich deswegen aufgelöst. Das heißt jetzt im Hinblick, das war ja eben deine Frage, im Hinblick auf ein mögliches Wiederbeleben der RAF, ich halte das für ausgeschlossen, weil die RAF hat vor über einem Vierteljahrhundert festgestellt, dass sie mit ihrem Revolutionsmodell gescheitert ist und sich deswegen für aufgelöst erklärt.
Was ist aus all denen, die früher mal bei der RAF waren, geworden? Nehmen wir die zwei führenden Köpfe der zweiten Generation, Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Von Brigitte Mohnhaupt heißt es, sie lebe unter neuem Namen mit anderer Identität irgendwo in Baden-Württemberg.
Ja, das ist zutreffend. Sie ist öffentlich nicht wieder in Erscheinung getreten. Allerdings haben die Sicherheitsbehörden bei dem letzten großen RAF-Verfahren, es ging um den Buback-Mord, also der Mord an dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe, und da waren viele, viele, viele Jahre nach der Tat, stand Verena Becker noch vor Gericht. Und da hat man festgestellt, da wurden ja dann die ganzen Akteure aus der damaligen Zeit, also vom Deutschen Herbst 1977, 1978 als Zeugen vorgeladen. Und da hatten die Sicherheitsbehörden Erkenntnisse, dass sie eine koordinierende Funktion, wie es eine der Ermittler nannte, hatte. Das heißt, bestimmte Zeugen, also frühere RAF-Mitglieder, haben mit ihr gesprochen, um praktisch die Marschroute festzulegen. Mhm. Und die Marschroute war Paragraph 55 Strafprozessordnung, das sagt immer 55. Und das heißt, Auskunftsverweigerungsrecht, weil man sich selbst belasten könnte, haben sie erklärt. Und die Rechtsprechung war da auch relativ schwach. Das heißt, sie haben das erklärt und sind dann gegangen und haben nichts mehr zur Sache gesagt.
Okay, dann gibt's noch Christian Klar, der dann nach seiner Entlassung erst in Berlin gelebt hat. Es gab ja dann damals die Diskussion, ob ein Bundestagsabgeordneter Dieter Dehm, linken Abgeordneter, jemanden wie Christian Klar beschäftigen darf in seinem Büro, mit welchen Aufgaben auch immer. Christian Klar, habe ich gehört, lebt inzwischen in Frankfurt. Deckt sich das auch mit deinen Informationen?
Also er ist an beiden Orten gewesen in jüngerer Zeit. Wo er lebt, das hat er bisher öffentlich noch nicht verraten. Ich finde, das ist auch richtig so, ja, weil er hat seine Strafe abgesessen. Er ist immer noch, wie man hört, in linken Kreisen unterwegs. Aber er hat ja, das muss man einfach so sagen, auch im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der Haftverbüßung die Chance auf eine Resozialisierung und gerade darauf, dass nur nicht wieder gesagt wird, hier in der Nachbarschaft, da wohnt der Christian Klar, weil das wäre kontraproduktiv. Ja. Die Hoffnung ist halt, dass er ja klassischen Sinne am bürgerlichen Leben noch teilnimmt. Aber nochmal generell gesagt, all denen, die im Jahr 1977, 78 beim Deutschen Herbst mitgemacht haben, ging es später wirtschaftlich überhaupt nicht gut. Es gibt zwei, die in Hamburg ein bisschen mehr Geld verdient haben, aber ansonsten lebten sie von Sozialhilfe, und das ist ja auch nicht überraschend, weil ihnen fehlten halt 20 Jahre durch die Haftstrafe, durch den Untergrund oder noch mehr, um in eine bürgerliche Existenz reinzukommen. Und dann konnten sie Hilfsarbeiten machen oder gar nichts. Einige sagten auch, der Knast hätte sie krank gemacht. Eine Ausnahme fällt mir noch gerade ein, das ist Susanne Albrecht, die arbeitete später als Lehrerin in Bremen.
Das ist die, die damals bei der Ponto-Ermordung die Türöffnerin war, weil sie mit der Familie Ponto bekannt war. Aber bemerkenswert finde ich es schon, dass Menschen, die Zeit ihres Lebens diesen Staat wirklich bis aufs Blut bekämpft haben, dann anschließend von den Almosen dieses Staates abhängig sind und leben müssen.
Ja, das ist eine für manchen überraschende Konsequenz. Aber man muss sagen, das, was du eben als Almosen bezeichnet hattest, also Sozialhilfe oder jetzt Bürgergeld, steht halt jedem zu. Und da steht halt nicht drin, die Regelung gilt nicht für jemanden, der wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder wegen Mordes verurteilt worden ist.
Nein, nein, so habe ich es auch nicht gemeint. Selbstverständlich steht es Ihnen zu und selbstverständlich, wenn man in einem Rechtsstaat seine Strafe verbüßt hat, hat man alle Rechte dieser Welt, sein Leben nochmal neu zu ordnen. So war das nicht gemeint. Mir fällt noch was anderes ein. Es gibt dieses Gesetz des Schweigens, diese Omerta, die bei der RAF bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, also Peter-Jürgen Burg ist eigentlich der Einzige, der mir spontan einfallen würde, dieses Schweigegebot oder Schweigegelübde funktioniert bei allen bis heute. Warum?
Jein, also muss ja sagen, dass die RAF-Aussteiger, hat mal ein Ermittler so formuliert haben, geplappert haben wie die Kaffeetanten, ja? Weil die haben angeboten bekommen, die Kronzeugenregelung, es waren immerhin 8 Personen, so eine Albrecht, Silke Meyer-Witt, Sigrid Sternebeck. Und dadurch war es halt möglich, das Innenleben der zweiten RAF-Generation auszuloten. Aber ganz klar, die waren ja durch das Abtauchen in der DDR praktisch fast schon wieder bürgerlich resozialisiert. Sie hatten bereut, dass sie in der RAF gewesen sind, denn sonst wären sie nicht in der DDR abgetaucht. Die waren sozusagen geläutert. Bei allen anderen gilt das Gebot des Schweigens. Es gibt auch Papiere aus dem Umfeld, wo gerade im Becker-Verfahren auch nochmal darauf hingewiesen wurde, weil einer, es war Knut Volkerts, mal ein Interview mit dem Spiegel gegeben hat, da wurde gesagt, es sollte nicht wieder stattfinden, das ist alles viel zu gefährlich. Das Argument aus der RAF-Szene ist, dass man mit der bürgerlichen Geschichtsschreibung gar nichts zu tun haben will, da auch gar nicht auftreten will. Man sagt, es wird eh verfälscht, das war doch die Argumentation. Das wahre Argument nach meinem Verständnis ist aber ein ganz anderes, es ist eine strategische Überlegung, denn Mord verjährt nicht, vieles ist noch ungeklärt und wenn dort einer anfangen würde auszupacken, eine Lebensbeichte abzulegen, würde er andere belasten, dann käme andere in Zugzwang. Das heißt, solange keiner etwas sagt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Sicherheitsbehörden nach so vielen Jahren nichts mehr rausbekommen. Mhm. Wenn einer anfangen würde, etwas zu sagen, müssten andere dazu Stellung nehmen. Und wir haben das ja auch erlebt bei Peter-Jürgen Burg, der in Hinblick auf den Buback-Mord im Spiegel mal eine Version erzählt hat, die sich später nicht erhärten ließ. Aber dann wurden sie alle wieder vorgeladen, die einstigen RAF-Kämpfer. Und das war für alle Beteiligten hochnotpeinlich, weil man nicht so richtig wusste, was dabei rauskam. Es kam nichts raus, das muss man auch sagen, noch ganz kurz zu Peter-Jürgen Burg. Da, wo er was gesagt hat, war es extrem nebulös. Der hat halt extrem stark gekokst und andere Drogen genommen. Und da ist halt nicht so viel. Und schon zu den Zeiten seiner Festnahme, er hat ja über ein Jahr auch unerkannt in Hamburg gelebt, nannten ihn die Ermittler den Karl May der RAF.
Das, was du gerade gesagt hast, bedeutet aber auch für die Angehörigen tragischerweise, eigentlich in fast allen Fällen, dass sie nicht wissen und auch nicht wissen werden, wer ihren Familienangehörigen ermordet hat.
Bei Herrhausen und Rohwedder stimmt dies. Bei Schleyer und Siegfried Buback, dem Generalbundesanwalt, sehe ich die Dinge anders. Weil was Schleyer anbelangt, ist klar, wer das letzte Kommando gebildet hat, also die, die in Brüssel bei ihnen waren, und alle sind wegen Mordes verurteilt worden. Und das ist halt wichtig zu wissen, dass das Strafgesetzbuch, wenn mehrere sich zusammentun, um jemanden zu ermorden und einer drückt dann die Waffe ab, dass dann alle als Mittäter verurteilt werden. So ist das Ganze geschehen. Und bei Siegfried Buback ist es so, dass Gerichte die drei Täter benannt haben. Zwei saßen ja auf dem Motorrad, ein Täter wartete im Fluchtfahrzeug. Das steht in Urteilen drin. Ich weiß, dass Michael Buback, der Sohn von Siegfried Buback, das anders sieht. Man kann immer kommen und sagen, Gerichtsurteile sind verkehrt gewesen. Aber was den Buback-Mord anbelangt, sind juristisch betrachtet die Zusammenhänge aufgeklärt. Mhm. Die drei Namen stehen fest.
Also ich habe ja in der Vergangenheit auch ein ums andere Mal SWR-Sendungen, Leute-Sendungen gemacht mit ehemaligen RAF-Leuten. Was mir aufgefallen ist, dass die auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit dem, was passiert ist, umgegangen sind. A und B, dass diejenigen, die dann nochmal was ganz anderes gemacht haben, auch ein anderes Leben führen konnten. Also zwei Beispiele. Lutz Taufer, ein Terrorist, der damals in Stockholm bei der Botschaftsbesetzung mit dabei war, der war dann in Brasilien, hat dann als Sozialarbeiter in Slums gearbeitet. Oder Silke Meyer-Witt, die ja auch eine eher, in Anführungsstrichen, nebensächliche Rolle gespielt hat bei der RAF im Jahr 77. Die ist dann, glaube ich, ins frühere Jugoslawien gegangen und hat dort auch als Sozialarbeiterin gearbeitet.
Mhm. Bei Silke Meyer-Witt muss man ja sehen, das ist eine der Geläuterten, eine der Aussteiger, der RAF-Aussteiger, die in der DDR untergetaucht ist. Und Lutz Taufer ist einer von den beiden, die ich vorhin erwähnt hatte, bei denen das etwas anders gelaufen ist. Aber es gibt viele, Peter Jürgen Boog zum Beispiel, auch viele andere, die dann halt sehr bescheiden anschließend nach der Haft gelebt haben, weil sie es nicht mehr geschafft haben, in einem Alter von 40, 50 ins bürgerliche Leben einzusteigen. Da waren praktisch die Züge abgefahren, mit Ausbildung war nichts mehr.
Lass uns am Ende unseres Gespräches die Bilanz dessen ziehen, was RAF in Deutschland bedeutet hat, abgesehen von den 33 Toten in 28 Jahren. War es so, wie Heinrich Böll mal gesagt hat, es war ein sinnloser Krieg von 6 gegen 60 Millionen?
Sinnloser Kampf, würde ich sagen, der nicht erfolgreich sein konnte. Der Generalfehler bei der RAF ist die Vorstellung gewesen, dass man durch Anschläge Mitbürger dazu bringen kann, sich zu erheben, eine vorrevolutionäre Situation zu schaffen. Und davon war Deutschland weit entfernt, auch wenn man sich anguckt, die ganzen Stimmverhältnisse über die ganzen Jahre von 1970, also der Geburtsstunde der RAF, das war alles extrem bürgerlich. Da gab es kein revolutionäres Potenzial. Die Menschen wollten bürgerlich leben und das war der entscheidende Fehler in der RAF-Denke.
Also, die Selbstauflösung des Jahres 1998, wobei fällt mir gerade ein, Leute auch gesagt haben, von der Diktion her könnte Ernst Volker Staub diesen Text verfasst haben. Wie siehst du das?
Ja, kann gut sein, aber es ist relativ schwierig zu verorten, wer was geschrieben hat, weil ja bis heute ungeklärt ist, wer alles bei der dritten RAF-Generation mit dabei gewesen ist. Fest stehen ja nur 3 Personen, 2 Frauen, die ihre Haftstrafe verbüßt haben und Wolfgang Grams, der in Bad Klein sich selbst erschossen hat. Und der Rest, der Verfassungsschutz sprach damals von 16, 18 oder noch mehr Personen, der Rest ist bis heute unbekannt.
Es gibt ein Symbol, das für diese bleierne Zeit, auch des Jahres 1977 steht, ein Flugzeug, die Landshut, die irgendwann nach Friedrichshafen gebracht wurde. Sigmar Gabriel, damals Außenminister, hat das wohl angestoßen und das Ziel war, dass diese Maschine irgendwie in eine Art Museum überführt wird. Es war dann es gab einen wissenschaftlichen Beirat, in dem du auch eine gewisse Rolle gespielt hast. Was ist da draus geworden?
Also diese Idee ist gescheitert. Man konnte sich nicht verständigen über die Kosten. Ich hätte das eine wunderbare Idee gewesen, gerade der Jugend nahezubringen, dass mit gewaltsamen Vorgehen, dass mit Terrorismus nichts zu erreichen ist, weil die 4-5 Tage, die Landshut damals auf einer Odyssee durch Europa gewesen sind, waren höllisch für die Menschen, die dort saßen. Der Kapitän des Flugzeugs Schumann ist ja ermordet worden von dem Kommando, das im Auftrag der RAF tätig gewesen ist. Und die saßen da bei 60 Grad in der Sonne, konnten alle nicht mehr, wurden gedemütigt ohne Ende. Also ich hätte das als sehr schön im Sinne von lehrreich Unterricht gesehen, wenn man dort der Jugend gezeigt hätte, wie sinnlos terroristisches Vorgehen ist. Aber es sollte so nicht sein, es war eine Frage der Kosten. Und daran ist die Idee, die Landshut in Friedrichshafen auszustellen, gescheitert.
Also wir wissen, die Landshut ist in Friedrichshafen. Wir wissen, Daniela Klette sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. Kann es sein, dass wenn sie anfängt, darüber nachzudenken, was das Schweigen an Haftjahren für sie bedeutet, sie doch nochmal anfängt zu sprechen?
Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Es sind ja bisher nur 2 Mitglieder der dritten RAF-Generation verurteilt worden. Beide haben eisern geschwiegen. Bei Birgit Hogefeld hat es das Angebot, wie sie berichtet hat, gegeben von einem der Ermittler, dass sie einen erheblichen Haftnachlass bekommt, wenn sie auspackt, sie hat das abgelehnt. Sie hat ja sehr umfassend ausgesagt, zu dem auch geschrieben, zu dem, was die dritte Generation wollte, aber halt nichts zu Tätern und Gehilfen.
Aber könnte ja bei Daniela Klette trotzdem anders sein. Die Frau ist 65 Jahre und es macht vielleicht einen Unterschied, ob dir klar wird, du gehst für 12 Jahre ins Gefängnis oder nur für 6.
Ja, sie hat ja 2 Baustellen und wie die beiden Baustellen, also Gerichtsbaustellen und wie die beiden Baustellen sich entwickeln werden, ist im Augenblick noch relativ unklar. Es gibt die Baustelle 1, das sind die 12 Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016. da im Moment bereitet die Staatsanwaltschaft in Verden die Anklage vor und da will sich die Staatsanwaltschaft beschränken auf 6 Taten, wo es eindeutig ist, dass sie mit dabei gewesen ist, weil 6 oder 12 Taten, das ist für das Strafmaß nicht mehr so entscheidend. Und dann kommt nachher noch, das ist die Baustelle 2, die Frage, bei der die Bundesanwaltschaft dran ist, was kann man ihr bei der dritten RAF-Generation nachweisen, was ist da? Da war bisher noch relativ wenig zu hören. Und ja, für ihre Optionen gibt es 2 Möglichkeiten, wie immer. Das eine ist, dass man umfassend auspackt im Hinblick auf den eigenen Tatbeitrag. Ein umfassendes Geständnis ist immer strafmildernd. Das ist ein anerkannter Strafmilderungsgrund, das ist das eine. Und das andere ist die Kronzeugenregelung, die es früher ja nur für terroristische Straftaten gegeben hat, jetzt für alle Straftaten. Wenn sie bereit ist, Drittbelastungen vorzunehmen, dann könnte sie praktisch noch mehr Strafrabatt bekommen. Aber das müsste sie machen. Und mich würde, wie gesagt, im Lichte dessen, was bisher von der dritten RAF-Generation zu hören war, bei den Ermittlungen, würde das sehr erstaunen.
Eine allerletzte Frage habe ich noch. Staub und Garweg sind weg. Werden sie in diesem Jahr gefunden werden?
Ich fürchte eher nein, weil ich gehe davon aus, sie haben mir das clandestine Handwerk von der Pika aufgelernt. Ich vermute, dass sie sich auf die Situation eingestellt haben, dass da auch schon Dinge vorbereitet waren und sie heute sitzen dort, wo niemand im Augenblick damit rechnet.
Ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute.
Sehr gerne, Wolfgang.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.